herzlich willkommen zur dritten Folge von Brustkrebs – Alles, was zählt, dem Podcast der Stiftung Mama Zentrum Hamburg. Ich bin Julie Diemann, schön, dass Sie wieder dabei sind. Eine Brustkrebstherapie ist mehr als eine medizinische Behandlung. Sie wirkt auf den ganzen Menschen. Viele Patienten und Patientinnen fragen sich in dieser Zeit, was kann ich selbst tun, um meinen Körper zu stärken? Was hilft bei Nebenwirkungen? Wie soll ich mich ernähren? Und wie bleibe ich seelisch im Gleichgewicht? Heute sprechen wir darüber, wie Sie sich während der Behandlung ganz konkret unterstützen können. Mit Ernährung, Bewegung, mentaler Stärke und mit allem, was Körper und Seele gut tut. Mit mir im Studio ist wieder Dr. Olaf Katzler, leitender Arzt am Mama-Zentrum Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Dr. Katzler. Wir haben in der letzten Folge über verschiedene Therapieformen gesprochen. Lassen Sie uns doch hier gerne etwas tiefer einsteigen. Viele Patienten und Patientinnen haben große Sorge vor den Nebenwirkungen einer Brustkrebstherapie. Welche Beschwerden treten denn am häufigsten auf, je nach Behandlungsform?
Also bei der Chemotherapie ist ja ganz klar, das häufigste ist der Haarausfall. Mhm. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr belastende Situation für die Patientin. Das muss man ganz klar sagen. Aber dazu kommt eben auch Nebenwirkungen wie natürlich Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Mhm. Diese Sachen wie Übelkeit, Erbrechen, das hat man mit Medikamenten eigentlich relativ gut im Griff. Aber die Abgeschlagenheit, das im Prinzip im Verlauf auch immer mehr auftritt im Verlauf der Therapie, das ist so, und das merken auch die Patienten, sie sagen so, wenn ich jetzt eine 5 Monate Therapie habe, dann bin ich einfach müde und kaputt.
Ja.
Ich fühle mich wie so eine alte Frau. Das heißt, wenn ich jetzt plötzlich mal so 3 Stockwerke hochgehe, ist wie so ein Halbmarathon.
Und was kann helfen, um diese Nebenwirkung aktiv zu lindern?
Oh, da gibt es einige Sachen, die man machen kann. Also zum einen ist natürlich die Ernährung. Mhm. Also man sollte sich natürlich gesund ernähren. Werden wir, glaube ich, nochmal im separaten Teil nochmal genau besprechen. Was ist gesund?
Genau.
Aber auch die Bewegung spielt eine große Rolle. Mhm. Der Schlaf spielt eine große Rolle, einfach also zur Regeneration. Das sind alles Punkte, die ich im Prinzip selber machen kann und die einfach viel dazu beitragen, dass es mir besser geht, die ich aber auch nach der Therapie unbedingt weitermachen sollte.
Ja, wir haben gerade über Chemotherapie gesprochen. Und wie sieht es bei Strahlentherapie oder auch Immuntherapie aus? Was sind da für Nebenwirkungen?
Ja, Strahlentherapie macht natürlich auch häufig eben auch dieses Müdigkeitssyndrom ab, dass man einfach so abgeschlagen ist und einfach merkt. Ich sagte, vergleich das immer so ein bisschen wie, wenn man früher so einen Sonnenbrand hatte, eingeschlafen ist am Strand, dann merkte man, dass man abends müde ist. Das ist nur der Unterschied jetzt, dass ich praktisch jeden Tag so einen kleinen Sonnenbrand praktisch auf meiner Brust habe. Und wenn man das so 3 Wochen hat, dann ist erfahrungsgemäß, dass man einfach müde und kaputt ist.
Selbstverständlich.
Ähnlich ist es einfach auch so bei der Immuntherapie. Da spielt manchmal auch der Darm, spielt manchmal auch noch eine Rolle natürlich, dass der auch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird. Einfach dass eben Nährstoffe deswegen auch nicht mehr so richtig optimal manchmal aufgenommen werden. Das führt auch wieder langfristig dazu, dass ich auch wieder ein bisschen abgeschlagen bin, ein bisschen müder bin, einfach nicht so leistungsfähig bin, wie ich es vorher gewesen bin.
Ja. Und welche medizinischen, aber auch begleitenden Angebote setzen Sie im Mama-Zentrum zum Beispiel ein?
Ja, wir haben ja vor allen Dingen das Glück, dass wir die Mama-Stiftung haben, die uns ja wirklich sehr toll unterstützen. Zum einen natürlich die sogenannten Kühlkappen. Das ist ein System, wo die Patientin vor Beginn der jeweiligen Chemotherapie so eine Kühlkappe auf den Kopf bekommt, sodass die Kopfhaut praktisch gekühlt wird unter 10 Grad. Das wirkt manchmal sehr relativ unangenehm beim ersten, zweiten Mal. Und führt dazu, dass die Gefäße verengt sind und dadurch nicht so viel Giftstoffe an die Haarwurzel rankommt, dass die Haare eben in der Regel nicht so ausfallen. Also wir haben das, also wenn ich sehr gutes, sehr festes Haar habe, primär ist es bei Patienten, sehe ich eigentlich, muss ich sagen, nach 5 Monaten eigentlich keine große Veränderung. Mhm. Also das ist wirklich toll. Leider wird das eben nicht von den Kassen übernommen. Und glücklicherweise unterstützt uns hier die Mama-Stiftung, also nicht jetzt speziell uns, sondern muss man sagen, eigentlich eher die Patienten, was wirklich großartig ist.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Bei all diesen Angeboten, wer die Kosten dafür trägt, weil es ja häufig leider der Fall ist, dass die Krankenkassen das nicht übernehmen. Aber das ist natürlich großartig, wenn in dem Fall die Stiftung eben.
Wir haben das mal diskutiert mit den Krankenkassen und vor über 10 Jahren schon. Und die waren immer so ganz aufgeschlossen und sagen, Mensch, das ist ja eine tolle Idee.
Ja.
Kommen aber nicht aus dem Quark, sage ich jetzt einfach mal so, dass sie sagen, komm, wir bezahlen ja. den Patienten, wir tun dem Patienten mal was Gutes. Obwohl man gesehen hat, es hat wirklich tolle Wirkungen ja. einfach und eben keine Nebenwirkungen. Es war ja, am Anfang war ja immer die Diskussion, vielleicht gibt es ja dann mehr Hautmetastasen oder Kopfmetastasen. Ja. Das ist ja alles gar nicht der Fall. Also es ist da, wie gesagt, kann die Patientin absolut sicher sein, dass sie da einfach überhaupt nicht schlechter bestellt ist mit diesen Geschichten einfach. Das Weitere, was man natürlich machen kann, ist eben die Bewegung. Auch da unterstützt ja die Stiftung uns sehr gut in Form von Sportprogrammen, die sie den Patienten anbieten und was wirklich großartig angenommen wird und was toll ist für die Patienten, weil eben die Bewegung was ganz, ganz Wichtiges ist, weil man sehen muss, einfach die Muskulatur des Menschen ist ein endokrines Organ und die muss bewegt werden. Mhm. Und die schüttet eben auch viele Endokrine und Hormone einfach ja. aus, was wirklich positiv zu sehen ist einfach. Und den muss ich halt pflegen und den muss ich einfach bewegen. Und da brauche ich eben häufig auch mal eine Anleitung dazu, was ich machen soll. Einfach.
Ja, selbstverständlich.
Eben, Stichwort ist also Kraft durch Dehnung, einfach solche Geschichten, ja. einfach, was ich gut alleine machen kann. Aber ich muss erstmal wissen, wie ich es machen soll.
Mhm. Und welche Rolle spielen Akupunktur, Massagen, Naturheilkunde? Was gibt es da für Möglichkeiten, um Nebenwirkungen zu lindern?
Auch die Akupunktur wird ja glücklicherweise durch eine zweite Stiftung, durch die Otto-Stiftung bei uns unterstützt mit Frau Barbara Kirschbaum, was wirklich großartig ist, was auch sehr gerne angenommen wird von den Patienten. Ein Programm, wo die Patienten in der Zeit, wo sie unter der Chemotherapie sind, zu Frau Kirschbaum gehen können und da dann jeweils die Akupunktur bekommen. Das führt auch wieder zu einer Linderung der Nebenwirkungen. Das heißt, die Patienten sind fitter und ausgeglichener, können besser schlafen.
Ja. Und Naturheilkunde, gibt es da noch irgendwas in dem Bereich?
Ja, Naturheilkunde, also für mich ist das ja auch wichtig, eben die Zusatzstoffe, sage ich mal, also die Mikronährstoffe und Vitamine. Da sollte man immer erstmal testen einfach, bin ich da defizitär und ja. dann jeweils ausgleichen ja. einfach. Und es gehören einfach solche Sachen wie Vitamin D, Omega-3, Selen sind extrem wichtige Sachen, die ich immer gerne dazugebe, wenn ich da defizitär bin. Und in der Regel muss man sagen, ist es so.
Ja.
Und das gehört einfach dazu während der Therapie, aber auch ganz klar nach der Therapie. Denn ich sage dem Patienten immer, nach der Therapie ist Prävention.
Ja.
Ganz wichtig.
Da sprechen wir vor allen Dingen auch in der vierten Folge noch detaillierter zu. Stichwort Vitamine. Lassen Sie uns doch zur Ernährung kommen. Ein ganz großer, wichtiger Bereich. Viele fragen sich, gibt es denn eine Krebsdiät oder auch konkreter, was kann ich essen, um den Körper in dieser Zeit besonders zu stärken?
Also das muss man gleich als erstes sagen, es gibt keine Krebsdiät und ich kann auch den Tumor nicht aushungern. Mhm. Das sind eben so zwei Mythen, die es irgendwo immer gibt und die stimmen einfach nicht. Der Krebs, muss man sagen, kann im Prinzip alles verfeuern. Mhm. So muss man sich das erstmal vorstellen. Aber es gibt Sachen, die er einfach besser verfeuern kann. Das ist zum Beispiel Zucker.
Mhm.
Und es gibt Sachen, die er schlechter verfeuern kann. Das sind natürlich Ketonkörper. Aber er kann alles verfeuern. Dementsprechend muss ich einfach gucken, dass ich meine Ernährung einfach umstelle. Laut Leitlinien ist es relativ schwammig. Also es heißt aber, essen Sie gesund.
Mhm.
Dann ist schon mal die Frage, was ist gesund? Dann gibt es die Mittelmeerdiät. Und sagst du, was ist jetzt Mittelmeerdiät?
Ja.
Pizza, Pasta, Pommes oder was? Also man muss da schon ein bisschen mehr ins Detail eingehen. Einfach. Also man sollte einfach mehr frische Sachen zu sich nehmen. Man muss kein Veganer, man muss kein Vegetarier werden. Aber man sollte eben die Sachen einfach nicht so extrem hochfahren. Also dass ich jeden Tag Fleisch esse, das muss ich nicht. Aber ich kann einmal die Woche ohne weiteres Fleisch essen. Ich würde einfach empfehlen, dass man einfach solche Sachen wie Gemüse mehr mit einbaut. Ich würde die Milchprodukte reduzieren. Warum? Weil wir gesehen haben, vor allen Dingen die Milch führt wieder dazu, dass ich eher wieder Richtung Zellwachstum gehen könnte. Warum? Weil ich eben Insulin ausschütte, weil ich die wieder Wachstumshormone wieder anstoße. Deswegen würde ich diese Sachen eher reduzieren.
Auch Kefir oder Joghurt, also verarbeitete Milchprodukte?
Die sind wieder so ein bisschen anders, weil sie wieder fermentiert sind.
Mhm.
Deswegen kann man die also auch wieder mit einbauen in die ganzen Sachen. Man kann auch Käse essen.
Mhm.
Aber man kann immer, es ist immer ganz einfach, je größer der Euter, desto schlechter ist es im Prinzip sagen. Deswegen mehr Casein ist da drin. Das Casein ist einfach ein Haupteiweiß in diesen Milchprodukten, die wir einfach schlecht verdauen können. Ja. Deswegen würde ich immer tendenziell eher auf die Ziege zurückgreifen.
Oder scharf.
Ziege, scharf. Mhm. Was passiert, wenn ich mal normalen Käse esse? Tendenziell gehe ich einfach mehr in die anderen Sachen rein. Ja. Ich gehe weniger in die verarbeiteten Nährungsstoffe rein, also weniger Mikrowelle, solche Sachen sollte man rausnehmen. Mhm. Man sollte mehr frische Sachen zu sich nehmen. Wir haben hier in Hamburg haben wir tolle Märkte, wo man jetzt gerade, ist die schönste Zeit, wo man einkaufen kann, wo man sich frische Früchte kaufen kann. An Früchten ist es immer optimal, Himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren, Johannisbeeren. Ja, und sie haben einfach einen niedrigen Glukoseindex einfach. Dann sieht man eben so Bananen, solche Sachen, neue Apfelsorten einfach, die haben einen hohen Fructoseanteil, was wieder nicht so optimal ist für den Patienten. Auch da ist wieder, natürlich kann ich mal einen Apfel essen, natürlich kann ich mal eine Banane essen. Das ist nicht das Problem, sondern es geht immer um die Menge, geht es natürlich auch.
Gibt es da auch empfohlene Superfoods? Gibt es ja ganz viele von Chiasamen über sonstige Produkte. Was sagen Sie dazu?
Ja, also sag mal, diese, was ich eben schon erwähnt habe, die Himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren, Johannisbeeren, das sind wirklich Superfoods, die man, Nüsse kann man mit einbauen, bis auf die Paranüsse, die sollte man nicht mit einbauen. Warum? Weil die Paranüsse häufig Aflatoxine haben, sogenannte Krebsgifte. Zweitens sind sie immer radioaktiv, immer. Und drittens, last but not least, haben sie sogenanntes organisches Silen. Das heißt, das kann kumulieren, damit kann ich überdosieren.
Okay.
Also die sollte ich einfach rausnehmen. Ja. Walnüsse kann man gut nehmen, Mandeln kann man gut dazu nehmen. Das kann man alles mit gut einbauen. Das kann man auch mal als Zwischenmahlzeit, immer wenn man ein bisschen Hunger hat, kann man das dazu sich nehmen. Man kann die Galaktose mit einbauen. Das ist ein Zucker, der insulinunabhängig arbeitet und gleich praktisch ins Gehirn geht als Energieträger. Kann man morgens, das gibt es als Pulver, kann man morgens gut in den Kaffee mit einbauen. Das sind so Kleinigkeiten, die man so einfach mit einschieben kann, ohne dass man das ganze Leben verändern muss. Ja, einfach.
Die den Körper dann einfach stärken.
Ja.
Und welche Vitamine sind besonders wichtig?
Nummer eins ist für mich das Vitamin D3. Mhm. Und da ist eben das Problem, dass wir hier in Hamburg leben und wir haben die Möglichkeit, nur von April bis September überhaupt was aufzunehmen. Ja. Und meistens auch nur in der Mittagszeit. Ja. Und wenn man sich das Wetter die letzten Wochen anguckt, ist es auch da schon wieder sehr eingeschränkt.
Leider.
Deswegen einmal testen. Ja. Wie stehen Sie einfach im Blut mit Ihrem Vitamin D-Wert einfach? Und ich würde einfach gerne in Bereiche kommen, im Nanogramm-Bereich bei 60 bis 80 Nanogramm. Das sind so optimale Bereiche. Ja. Erreicht in der Regel keine Patientin primär. Mhm. Also man sieht das immer wieder, dass Patienten, die nichts nehmen, sind immer zu niedrig eingestellt.
Okay. Und das heißt, man sollte auch das ganze Jahr über, auch im Sommer, es einnehmen.
Genau.
Und Sie hatten eben schon gesagt, Omega-3 noch, Selen, das sind so die drei Nahrungsergänzungsmittel, die man zu sich nehmen sollte.
Und das Magnesium, ja.
Magnesium.
Also Magnesium gehört für mich immer dazu, einfach weil wir häufig auch zu wenig Magnesium auch in der Nahrung drin haben. Magnesium ist auch wieder wichtig für ungefähr 300 Enzyme in unserem Körper. Magnesium ist wichtig bei der Umwandlung von inaktiven zum aktiven Vitamin D. Also Magnesium gehört dazu, mindestens 400 Milligramm am Tag, je nachdem, wie ich es vertrage einfach. Dazu Omega-3, auch hier ein Riesenproblem, einfach sind wir in der Regel defizitär, weil wir zu wenig Omega-3 in unserer Nahrung drin haben. Einfach. Kann man als Fisch oder als Algenöl dazu nehmen und das würde ich immer nicht morgens, ich mixe mir die Sachen eigentlich immer alle so zusammen. Das Omega-3 sage ich, nehmen Sie es bitte raus, weil das versaut den ganzen Geschmack, versaut den ganzen Mixer. Insofern, den kann man so einen kleinen Shot dazu machen, einfach ein, zwei Teelöffel oder Esslöffel, je nachdem, ob man Fisch oder Algenöl dazu nimmt und vielleicht noch ein bisschen den Saft dazu, dann schmeckt das auch wieder ganz gut.
Ja, das heißt einmal bestimmen lassen und dann jeweils die Dosierung der jeweiligen Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen.
Beim Omega-3 ist nochmal ganz wichtig zu sagen, man muss immer was gegessen haben. Mhm. Also es bringt nichts, morgens aufzustehen und dann nüchtern das Omega-3 zu nehmen. Das Gleiche geht für Vitamin D, weil das sind fettlöse Substanzen, die brauchen praktisch die Gallensäure, damit das besser aufgenommen wird.
Ja, okay. Wir hatten gerade schon darüber gesprochen, über Milchprodukte idealerweise reduzieren. Gibt es sonst noch Lebensmittel, die vermieden werden sollten während einer Therapie?
Ja, der Zucker. Mhm. Der Zucker ist einfach unser Hauptproblem und der Zucker ist halt überall drin. Und dazu muss man sagen, dass der Zucker sich in den letzten Jahrzehnten nochmal geändert hat. Warum geändert? Weil man hat praktisch neuen Zucker genommen, so den sogenannten Glucose-Fructose-Sirup. Das ist Zucker, der aus gentechnisch veränderten Mais hergestellt wird und der sehr billig ist, der subventioniert wird von der EU und wird überall reingepackt. Und der führt einfach dazu, dass ich einfach noch gieriger auf die einzelnen Produkte werde. Wenn man sich sieht, mal an so in Zwieback und sonstigen Sachen, ja, überall in jedem Keks, ja, ist mittlerweile sind diese Glucose-, Fructose-, ja, Sirup-Sachen mit drin, die eben dazu führen, dass eher die Leber belastet wird, weil die Fructose wird immer nur über die Leber verstoffwechselt und das führt dazu, dass ich vor allen Dingen eine Fettleber kriegen kann.
Ja.
Und das ist immer unser nächstes Problem, was wir haben. Einfach in Amerika haben über 40% der Bevölkerung schon eine Fettleber. Das ist unglaublich und das fängt jetzt auch uns immer stärker an zu werden.
Das heißt vor allen Dingen eben verarbeitete Lebensmittel,
genau,
reduzieren beziehungsweise gar nicht konsumieren.
Genau. Das, gar, wissen Sie, das ist immer so schwierig. Dieses gar nicht ist immer sehr schwierig. Das ist das Absolute. Sie dürfen auch nie wieder Milch trinken. Davon halte ich jetzt überhaupt nichts, weil das bringt auch wieder genau das Gegenteil, weil das bringt immer wieder Ängste. Die Leute stehen dann davor, ich hätte jetzt gerne einen Cappuccino, aber wenn ich einen Cappuccino trinke, dann geht es mir wieder schlecht.
Ja.
Nein, das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern reduzieren Sie es einfach.
Ja. Und wenn wir über Zucker sprechen, oft denkt man ja auch an Alternativen. Agavendicksaft oder Ahornsirup. Ist das eine gesunde Alternative oder sollte man das auch besser meiden?
Sollte man eher meiden. Warum? Weil auch da der Fructoseanteil sehr, sehr hoch drin ist. Das heißt, eben auch das wird verstoffwechselt über die Leber. Und ich verstoffwechsel das über die Leber. Das heißt, ich werde wieder die Leber verfetten wieder.
Ja. Und häufig ist ja so, dass auch während einer Therapie die Patienten von Appetitlosigkeit sprechen. Jetzt sind wir gerade bei Ernährung, gesunder, ausgewogener Ernährung. Was kann man denn tun, wenn eben man gar keinen Appetit hat?
Ich würde mir sonst immer versuchen, so kleine Shakes zu machen. Und ich würde auch mal gucken, das häufige Problem unter der Therapie ist bei Patienten, dass der Eiweißgehalt immer runtergeht.
Ja.
Und Eiweiß brauche ich einfach natürlich auch für die Muskulatur einfach, weil der Körper macht das immer ganz einfach. Da, wo er die Defizite hat, da holt er sich das aus dem Körper raus.
Klar.
Als Beispiel, habe ich zu wenig Eiweiß, geht der Körper an die Muskulatur. Habe ich zu wenig Kalzium, holt er sich das aus dem Knochen. Deswegen muss man immer gucken, dass das immer gut aufgefüllt ist, das Ganze. Und man kann sich mittlerweile ganz gute Shakes morgens machen, wo man einfach ein paar Früchte reintut, wo man Kokosmilch reintut, wo man Mandelmilch reintut. Und dann kann man das trinken und dann habe ich einfach eine hochkalorische Nahrungsmorgen.
Ja.
Ich kann dazu auch noch ein bisschen Ghee dazugeben. Das ist ja dieses ayurvedische Butter zum Beispiel. Man kann das MCT-Öl dazugeben zum Beispiel. Das ist das Kokosfett einfach. Da habe ich einfach Energie, die mir einfach hilft, einfach gut über den Tag zu kommen.
Ja, okay, super. Sehr hilfreiche Empfehlungen. Wenn wir dann einmal zur Bewegung kommen, lange galt ja, ruh dich aus. Heute weiß man, Bewegung hilft. Was empfehlen Sie Ihren Patienten und Patientinnen konkret? Kraft, Ausdauer, leichte Bewegung, was kann ich tun?
Also im Prinzip ist es eine Mixtur eigentlich aus allen Sachen. Was wirklich unterschätzt wird, ist eigentlich die Kraft. Das Krafttraining ist wirklich sehr wichtig, weil ich muss im Prinzip den Muskel dehnen, weil der Muskel besteht ja also aus der Muskulatur. An dem Muskel hängt praktisch eine Faszie, die dann praktisch an den Knochen dran geht. So muss man sich das vorstellen. Und die muss ich praktisch bewegen. Und das führt wiederum dazu, dass der Knochen stimuliert wird, wieder sich zu stabilisieren, zu wachsen wieder und wieder auch neue Hormone wieder zu bilden, ja, in diesem Sinne. Und das ist eben ganz wichtig. Deswegen das ist immer diese ganze Kombination eben auch in der Bewegung, dass ich mich bewege, dass ich Kraftdehnung mache. Das gehört alles so zusammen. Das ist eben glücklicherweise, wird das eben unterstützt durch die Stiftung, was ich vorhin schon sagte, dass man da eben hingehen kann und dann wird man eben unterstützt, dann wird einem gezeigt, was man so machen kann.
Also im Personal Training oder in einer Gruppe?
In der Gruppe.
Okay.
In der Gruppe. Was ich auch toll finde, es gibt zum Beispiel so eine Rüttelplatte zum Beispiel, wo man gut draufstehen kann, den sogenannten Galileo. Wirklich großartig, weil der fordert praktisch die gesamte Muskulatur. Kann man über 10 Minuten machen. In einigen Sportclubs gibt es die. Man kann den auch selber kaufen, kostet aber ein bisschen Geld, sag ich mal. Aber das sind so tolle Sachen, die man einfach mit einbauen kann, aber auch für später.
Wahrscheinlich auch Yoga.
Toll, ist ja genau das Gleiche wieder. Yoga sind wieder solche Sachen, es ist ein bisschen meditativ. Zum Zweiten ist aber natürlich auch vor allem die Muskulatur wieder gedehnt. Ja. Also tolle Sachen, die man damit einbauen kann.
Und was kann ich tun, wenn ich denn einfach de facto keine Kraft dafür habe? Wenn ich zu schlapp bin, zu müde, zu kaputt und ich weiß eigentlich, Bewegung tut mir gut.
auch da muss man wieder gucken, ich würde das ohne immer alles ohne Zwang machen. Mhm. Also das ist ja auch wieder, sie müssen ja gar nicht. Also wenn ich heute Therapie habe, würde ich da sowieso nichts machen an dem Tag. Und dann würde ich wieder einfach wieder langsam wieder ein bisschen anfangen. Man kann damit auch mit leichten Spaziergängen anfangen. Man kann dann mal das auch steigern. Man kann sagen, eine Viertelstunde gehe ich mal ein bisschen raus. Ich gehe über eine halbe Stunde raus. Das sind Sachen, wie ich die Sachen dann ein bisschen wieder steigern kann. Man sollte nicht zu hoch einsteigen einfach, weil da habe ich eine relativ schnelle Frustrationsschwelle einfach. Deswegen langsam anfangen. Wenn ich wieder ein bisschen was gemacht habe, ist das schon völlig in Ordnung.
Auf den Körper hören, ja, Schritt für Schritt. Ja. Und wenn wir dann einmal auf die psychische Gesundheit eingehen, der seelische Aspekt ist für viele ja mindestens genauso herausfordernd wie der körperliche. Welche psychischen Belastungen treten häufig auf?
Depressive Verstimmung, Angst. Und vor allem ist es natürlich die Angst, die natürlich eine große Rolle stellt. Und wir wissen einfach, dass die Angst unser ganzes Immunsystem blockiert. Mhm. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass man da so wenig wie möglich Angst hat, natürlich. Und das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Ja. Weil wenn ich die Diagnose bekomme, ich bekomme, Sie haben Brustkrebs, ist das einfach, da öffnet sich einfach erstmal der Boden unter mir. Und zu sagen, nun haben Sie mal keine Angst, das ist schon sehr, ja, das ist schon sehr schwierig, muss man sagen. Das sind einfach so, dass es eben, vor allen Dingen sind da auch wieder wichtig, der Therapeut ist aus meiner Sicht da sehr wichtig wieder, der wieder die Angst wieder nehmen sollte. Und B, einfach die Führung des Patienten einfach. Mhm. Und dass man einfach in den Gesprächen einfach miteinander da gut zurechtkommt. Hier im Mama-Zentrum gibt es ja auch psychologische Betreuung. Ja. Und das ist wirklich großartig. Mhm. Da werden den Patienten nochmal Wege aufgezeigt, wie sie einfach auch besser damit der Angst umgehen können.
Ja. Und womöglich gibt es auch Austausch in Gruppen oder Selbsthilfeangebote?
Selbsthilfegruppen, klar, die gibt es auch immer häufig. Es gibt so Selbsthilfegruppen, aber es gibt auch mittlerweile gibt es auch Gruppentherapien, was angeboten werden soll bei der Psychoonkologie einfach. Es gibt aber das meiste sind natürlich eher die Einzelgespräche einfach. Und man muss sagen, das ist auch eine ganz, ganz große Hilfe, nicht nur für den Patienten, sondern auch für die Ärzte.
Ja.
Und toll, dass es eben diese psycho-onkologische Betreuung gibt.
Total. Mhm. Dann einhergehend oder durch Angst oft ausgelöst, gibt es ja auch Schlafstörungen, emotionale Erschöpfung. Was kann man da tun?
Also ich bin ein großer Fan, eben auch Melatonin mit einzusetzen einfach, weil Melatonin hat den Vorteil, das ist eigentlich einer unserer zentralen Hormone, die wir haben, dass die Schlaffähigkeit verbessert wird.
Ja.
Aber es gibt eben auch noch viele andere Sachen bei dem Melatonin, was man gesehen hat. Das sind zum Beispiel die Rezeptoren, die Östrogen-Alpha-Rezeptoren, die wichtig sind, was ich vorhin gesagt habe, bei den Hormontherapien, die werden runtergefahren. Also positive Aspekte noch, also gegen den Tumor, für die Patientin. Und in der Regel fange ich damit an mit 5 Milligramm. Gucke ich mal, wie es wirkt einfach. Und dann kann man auf 10, 15, 20 Milligramm steigern das Ganze.
Okay.
Ich würde nicht gleich mit 20 Milligramm anfangen. Dann gibt es manchmal die Möglichkeit, dass die Patienten sogar eine Bad Trips kriegen, also einfach Schlafstörungen mit schlechten Träumen. Deswegen immer leicht einschleichen.
Ja.
Man kann es nicht überdosieren, das ist der Vorteil. Man kann auch noch höher gehen, wenn man das braucht. Die Überdosierung wäre die, dass ich einfach morgens so müde bin, dass ich nicht aus dem Bett komme. Muss ich einfach ein bisschen zurückgehen mit der Dosierung.
Ja. Guter Tipp. Und was raten Sie, wenn Betroffene völlig überfordert sind? Gibt es etwas, das immer hilft, den ersten Schritt zu machen?
Es gibt nicht immer, es gibt nie das Universale, das muss man sagen. Aber der und die Psycho-Onkologen leisten wirklich tolle Hilfe. Es gibt dazu noch auch die Brustschwestern, die wir bei uns haben, die jederzeit Standby für die Patienten da sind. Also das ist einfach ein tolles Team, was wir miteinander haben, die den Patienten eigentlich so weit auffangen, dass das eigentlich nicht passieren sollte.
Sehr gut. Wie können denn Angehörige am besten unterstützen?
Angehörige können einfach, dass sie die Patienten einfach unterstützen, dass sie einfach so nehmen, wie sie jetzt sind und dass sie ihnen da auch helfen und dass sie ihn da auch abholen, den Patienten. Und dass sie ihn nicht auch wieder in die Angst wieder reinbringen, sondern dass sie ihn einfach positiv einfach unterstützen. Also diese Positivität finde ich immer was ganz Wichtiges dabei.
Ja.
In der Regel muss man immer sagen, und das ist, finde ich, das ist ganz entscheidend, geht es nicht ums Sterben. Das ist mal was ganz Wichtiges. Das sind natürlich diese Ängste, die Patienten häufig haben, natürlich. Aber darum geht es im Prinzip in der Regel überhaupt nicht. Sondern es geht einfach, wie komme ich da gut durch und wie geht danach mein Leben weiter?
Ja.
Und da brauche ich natürlich einfach eine gute Unterstützung eben auch zu Hause.
Auf jeden Fall. Zum Abschluss noch etwas Persönliches. Was sagen oder erleben Sie denn in Gesprächen, das Ihren Patienten und Patientinnen wirklich Mut macht? Gibt es einen Gedanken, der oft Kraft gibt?
Ich gehe grundsätzlich an die Diagnose und an das Therapieverfahren immer ganz positiv ran. Mhm. Und ich sage, wissen Sie was, wir beide sind oder wir drei, wir sind jetzt ein Team und wir gehen jetzt da durch. Mhm. Und das wird ein langer Weg sein. Also man muss immer ehrlich sein, es geht ja nicht um ein, zwei Tage, sondern Klar. Es geht in der Regel, wie sind das 6, 7, 8 Monate, die wir zusammen da verbringen. Und wir haben insgesamt ein so tolles Team, dass wir das alles zusammen, wirklich zusammen eben schaffen können. Mhm. Das ist eben das der Gedanke ist eben, zusammen sind wir stärker.
Ja. Danke für diese abschließenden Worte.
Bitte. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Katzler, für diese einfühlsamen und praxisnahen Tipps. Ich hoffe, diese Folge war für alle Betroffenen, aber auch Angehörigen eine wertvolle Stütze. In der nächsten Folge sprechen wir über das Leben nach der Therapie, Nachsorge, Rückfallprophylaxe und langfristige Selbstfürsorge. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast@stiftung-mamazentrum.de. Bis bald und alles Gute.